Stell dir mal vor, du sollst eine völlig neue Gesellschaft entwerfen, also so ganz von vorn. Wo fängst du da an?
Naja, die meisten würden da wahrscheinlich instinktiv bei irgendwelchen Verfassungstexten ansetzen.
Oder beim Steuersystem?
Genau. Man denkt automatisch an Juristen, an Gewaltenteilung und so ein trockenes bürokratisches Fundament, ne?
Ja, man sucht halt nach dieser administrativen Blaupause. Das ist einfach der Filter, durch den wir heute so moderne Staatenbauprojekte betrachten.
Aber die Dokumente, die wir heute auf dem Tisch liegen haben, die wischen diesen ganzen staubigen Apparat einfach mal komplett beiseite, also wirklich komplett. Wenn man diesen Aufzeichnungen folgt, dann beginnt so ein gesellschaftlicher Neustart nicht bei irgendwelchen Paragraphen. Er beginnt, und das klingt jetzt verrückt, bei antiken griechischen Göttinnen, japanischen Autofabriken und der ersatzlosen Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja, wir haben hier wirklich einen Text vor uns, der sich wie das absolute Gegenteil von einem trockenen Verfassungsentwurf liest. Es ist ein hochgradig radikales, utopisches Manifest. Eins, das total tief in so philosophische und mythologische Sphären abtaucht.
Und genau das sezieren wir heute. Willkommen zu diesem neuen tiefen Blick in die Quellen. Schön, dass du zuhörst. Unsere Mission heute ist die Entschlüsselung von so einem extrem komplexen, teils radikalen Programm. Die Papiere, um die es geht, tragen den Titel Wachsamkeitskomitees, das Programm der sozialen Plastik. Verfasst von Aris Blütenrein und urheberrechtlich geschützt durch Henrik Dikir.
Genau. Und wir durchleuchten da heute das Hauptmanifest, dann eine wirklich bizarre 23-Punkte-Arbeitsliste und was das Ganze dann fast wie so ein Krimi lesen lässt, redaktionelle Notizen aus dem Jahr 2025.
Ja, diese Notizen sind der Wahnsinn, weil sie zeigen, wie dieser Text quasi live mutiert ist. Aber bevor wir da jetzt das Skalpell ansetzen, müssen wir ganz kurz was extrem Wichtiges klären. Den Raum definieren, in dem wir uns hier bewegen.
Richtig, das ist essentiell. Die Originaltexte, die wir hier analysieren, enthalten hochgradig politisch aufgeladene, radikale und fundamentale Systemkritiken. Das betrifft staatliche Strukturen genauso wie ganz tiefgreifende medizinische und gesellschaftliche Überzeugungen.
Genau, und nur damit wir uns da völlig klar verstehen, du und wir. Wir haben hier ein Dokument vor uns, das radikale Forderungen stellt. Wir sezieren das heute rein objektiv als Beobachter. Wir bewerten das nicht. Wir machen uns diese Ansichten in keiner Weise zu eigen. Wir ergreifen keine Partei und wir unterstützen diese politischen oder medizinischen Forderungen absolut nicht.
Ganz genau. Wir betrachten das Ganze wirklich nur wie ein faszinierendes ideologisches Artefakt. Es geht uns nur darum zu verstehen, wie diese Ideologie in den Originaltexten konstruiert ist.
Eben. Wie greifen die Zahnräder dieser Weltanschauung ineinander? Und um das zu verstehen, müssen wir bei der philosophischen Basis anfangen.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Titel spricht von der sozialen Plastik. Der Begriff kommt ja von dem Künstler Joseph Beuys.
Ja, ein sehr bekannter Begriff in der Kunsttheorie.
Genau. Für alle, die da jetzt nicht sofort ein Bild im Kopf haben, stell dir die Gesellschaft einfach nicht als ein starres Gebäude aus Beton vor. Stell sie dir stattdessen vor wie so einen gigantischen, nassen Klumpen Ton. Ein lebendiges Kunstwerk, das wir alle permanent mit unseren Händen formen.
Und das Dokument nennt die Bürger in diesem Prozess interessanterweise Politen. Stimmt, Politen. Und das erklärte Ziel von dem Ganzen ist es, die Gesundheit, die Resilienz und die Entwicklungsfähigkeit von diesem gesellschaftlichen Ton wiederherzustellen.
Soweit so künstlerisch, sage ich mal. Aber was hier wirklich faszinierend ist, ist, wie dieses Manifest diese völlig freie, formbare Beuys-Metapher nimmt und sie dann frontal mit einer der strengsten Philosophien der europäischen Geschichte kollidieren lässt.
Du meinst Kant?
Genau, Immanuel Kant.
Da musst du uns kurz abholen. Kants kategorischer Imperativ, das schwingt ja immer wie so ein intellektuelles Damoklesschwert im Raum. Was genau meint Blütenrein, wenn er Kant hier als Werkzeug benutzt?
Also ganz simpel heruntergebrochen sagt Kants kategorischer Imperativ ja: Handele immer nur nach der Regel, von der du wollen würdest, dass sie ein allgemeines Gesetz für alle Menschen wird.
Okay, also ein eisernes Gesetz.
Richtig. Ein moralisches Gesetz, da gibt es keine Grauzonen, keine Ausnahmen. Und Beuys argumentiert nun in seinem Text, dass die aktuellen wissenschaftlichen Tatsachen auf unserem Erdenplan, so nennt er unsere Realität, diesem strengen Gesetz von Kant diametral widersprechen.
Er sagt also, unsere heutige Gesellschaft ist moralisch falsch abgebogen.
Exakt. Die idealen Zustände hängen laut dem Text nur als sogenannter hypothetischer Imperativ in der Luft. Sie warten quasi darauf, durch eine, wie er es nennt, kunstrevolutionäre Verlebendigung in die Realität gezogen zu werden.
Aber Moment mal, stopp. Kant ist doch der ultimative Regelfolger. Da geht es um absolute Strenge. Und Beuys, also die soziale Plastik, das steht doch für totale künstlerische Freiheit, das formbare Miteinander.
Ja, das ist ein massiver Kontrast.
Wie zur Hölle rechtfertigt der Autor es denn, diesen krassen philosophischen Widerspruch zusammenzuzimmern? Wie passen ein rigides Gesetz und eine kunstrevolutionäre Freiheit überhaupt zusammen? Das beißt sich doch auf jeder Ebene.
Auf den ersten Blick ist das ein konzeptioneller Totalschaden. Absolut. Aber wenn man da tief in die Logik von diesem Manifest abtaucht, dann löst sich das auf eine ziemlich düstere Art auf.
Inwiefern?
Die Kunst, also dieses Formen der sozialen Plastik, wird hier überhaupt nicht als Mittel zur freien Selbstverwirklichung verstanden.
Oh.
Ja. Die Kunst ist hier das Werkzeug. Sie ist quasi der Hammer und der Meißel, um die ungeordnete, fehlerhafte Realität mit brachialer Gewalt in diese perfekte, moralische Form von Kant zu zwingen.
Wow, okay. Kunst als Zuchtmeister der Realität.
Genau. Diese kunstrevolutionäre Verlebendigung ist kein fröhliches Malen nach Zahlen. Das ist ein hochgradig disziplinierter, fast schon militärischer Prozess. Das Ziel ist es, einen Zustand zu erreichen, den der Autor als die absolute philosophische Wahrheit definiert hat.
Wahnsinn! Und wie man diesen philosophischen Hammer nun in der echten Welt schwingt, das bringt uns direkt zu Abschnitt 2, der Methode. Hier wird es wirklich interessant.
Ja, weil die Methodik genauso unkonventionell ist wie die Theorie dahinter.
Eben. Der Text nennt konkrete Arbeitsprinzipien, wie diese Umformung ablaufen soll. Er spricht davon Workflow, was ausdrücklich als Performance verstanden wird. Und das hat mich echt umgehauen. Der fordert den Einsatz von Kaizen.
Mhm.
Kaizen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein knallhartes Managementkonzept aus Japan. Das ist die Philosophie der ständigen Verbesserung. Firmen wie Toyota sind damit groß geworden. Jeden Tag den Fließbandprozess um eine Millisekunde optimieren, jeden Handgriff perfektionieren.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann wird es wild. Der Autor wickelt diese gnadenlos effiziente Fabriklogik nämlich in ein total esoterisches Gewand ein. Er spricht von kunstreligiösen Prozessen.
Kunstreligiös und Kaizen.
Ja, die Methodik fordert, dass Stoff und Form in der menschlichen Imagination verändert werden sollen. Und jetzt kommt's, das Ganze soll strikt nach einem Reinheitsgebot der antiken griechischen Göttin Hygieia ablaufen.
So, auf der einen Seite Kaizen, diese eiskalte industrielle Fabrikeffizienz. Und auf der anderen Seite antike Reinheitsgöttinnen. Das ist doch Wahnsinn. Wir mischen Fabrikeffizienz mit antiken Tempelgöttinnen. Ist das nicht ein absoluter konzeptioneller Totalschaden?
Es wirkt völlig absurd, ja.
Wie soll denn ein industrieller Workflow einen religiösen Prozess steuern? Man stellt sich da Fließbandarbeiter in Togen vor.
Analytisch betrachtet ist das ein meisterhafter rhetorischer Taschenspielertrick. Der Autor bedient sich der Autorität von Wirtschaftsmodellen. Kaizen gilt als unangreifbar effizient. Und dieses Modell nutzt er, um etwas extrem Subjektives und Ideologisches durchzusetzen.
Ah, okay.
Die Göttin Hygieia liefert das Ziel, also eine mythische, absolute Reinheit der Gesellschaft. Und Kaizen liefert die Methode, die unerbittliche, tägliche Jagd nach dem Unreinen.
Verstehe.
Wenn du Kaizen auf eine Ideologie anwendest, bist du niemals fertig. Du suchst jeden Tag systematisch nach dem kleinsten Element in der Gesellschaft, das nicht in dieses Reinheitsgebot passt. Und dann eliminierst du es. Es ist der Versuch, einen Mythos maschinell herzustellen.
Eine Fließbandproduktion für philosophische Säuberung. Und diese bizarre Mischung aus Effizienz und Mythologie, die bleibt ja nicht nur graue Theorie. Sie manifestiert sich in der echten Welt. Das führt uns direkt zur 23-Punkte-Arbeitsliste.
Ja, ab hier wird der Text erschreckend granular.
Und wie? Das ist im Grunde eine Checkliste, in der Aufbau und Zerstörung Hand in Hand gehen. Lass uns mal durch die Straßen dieser neuen Utopie gehen. Die Liste fordert den Aufbau einer neuen Polis. Sie nennen es Neu-Weimar.
Ein sehr bedeutungsschwerer Name.
Absolut. Da soll es eine Agora geben, also den klassischen antiken Versammlungsplatz, dann mythologische Bauwerke wie ein Artemision und eine Kunstkirche. Eine Stiftung namens Paideia soll auch gegründet werden.
Paideia, das greift wieder tief in den antiken griechischen Bildungsbegriff ein. All diese Orte sind darauf ausgelegt, diesen neuen Bürger, den Politen, spirituell zu formen.
Aber es wird noch viel skurriler. Zwischen all diesen Tempeln fordert die Liste plötzlich ein Evolutionscafé und ein Märchenbuchmuseum Schneewittchen. Ach ja, und dann noch sowas Banales wie die Zweigertstraße soll umbenannt werden. Aber warum ausgerechnet ein Schneewittchenmuseum? Das wirkt wie ein Fiebertraum.
Es wirkt deplatziert, bis man die Funktion von Märchen versteht. Märchen sind die tiefsten kulturellen Mythen eines Volkes. Wenn man eine neue Gesellschaftsform bauen will, die sich radikal vom Jetzt abspaltet, muss man die kulturelle DNA neu programmieren.
Das Museum ist also keine Touristenattraktion.
Genau. Es ist ein Instrument der Paideia, der Bildung. Es dient dazu, die Fantasie der Menschen wieder mit sehr klaren, archaischen Erzählungen von Gut, Böse und Reinheit zu fluten.
Okay, das ist die Bauseite. Aber was diese 23-Punkte-Liste so brisant macht, ist die andere Seite. Der Text fordert nämlich gleichzeitig eine radikale, institutionelle Zerschlagung.
Und das ist der Punkt, wo es aggressiv wird.
Ganz explizit heißt es da, das Gesundheitsamt soll aufgelöst werden, das Jugendamt soll aufgelöst werden und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der ÖRR, soll ausdrücklich ersatzlos abgeschafft werden.
Da stehen plötzlich tagesaktuelle Kampfbegriffe direkt neben der Kunstkirche. Der Text prangert auch Wahlintransparenz an, fordert einen individuellen Impfentscheid.
Genau, und er spricht von Ressourcenzugriff, was ja eine massive Umverteilungsfantasie impliziert. Dann taucht da das Wort Organentnahme auf. Also, was bedeutet das alles? Warum verlangen utopische Visionen wie Neu-Weimar eigentlich so oft die komplette aggressive Zerstörung banalster administrativer Strukturen wie eines Jugendamtes?
Das ist eine exzellente Frage.
Was hat das Jugendamt dem Autor getan? Was sagt das über das Weltbild aus?
Weil die banale administrative Realität der natürliche Feind des Mythos ist. Ein Jugendamt oder ein Gesundheitsamt, die arbeiten nach Aktenlage. Die basieren auf säkulären Gesetzen, auf Bürokratie. Wenn du eine Gesellschaft nach dem esoterischen Reinheitsgebot einer griechischen Göttin formen willst, dann ist ein Sozialarbeiter, der nach staatlichen Richtlinien fragt, ein unüberwindbares Hindernis.
Ah, okay. Der Beamte stört den Mythos.
Genau. Diese Ämter repräsentieren für den Autor das alte System, das den Ton der Gesellschaft falsch geformt hat. Die Institutionen müssen sterben, damit der Mythos leben kann.
Der Mythos duldet keine Aktenzeichen. Wahnsinn!
Und diese Logik gipfelt in Punkt 1 der Liste, der Vorwurf eines Genozids am, Zitat, faustischen Goethe-Volk.
Hier nochmal unser Reminder an dich da draußen. Wir betrachten das analytisch. Wir machen uns das nicht zu eigen. Aber wir müssen fragen, was ist dieses faustische Goethe-Volk und warum nutzt der Autor einen so monumentalen Begriff wie Genozid?
Das faustische Goethe-Volk ist ein spirituelles Konstrukt. Es beschreibt die Idee eines nach Erkenntnis strebenden deutschen Geistes, angelehnt an Faust. Wenn der Autor behauptet, dieser Geist stehe vor einem Genozid, ist das der ultimative Hebel der Radikalisierung.
Klar, weil es dann um die nackte Existenz geht.
Richtig. Wenn du Leuten verkaufst, dass ihre Existenz ausgelöscht wird, ist jedes Mittel recht. Wer Vernichtung fürchtet, diskutiert nicht über Reformen. Der reißt das Gesundheitsamt einfach ein. Ein Genozidvorwurf legitimiert die sofortige Zerschlagung.
Das rechtfertigt die Abrissbirne. Aber, und das bringt uns zu Abschnitt 4, diese Abrissbirne war offensichtlich gar nicht von Anfang an vorgesehen. Das ist echt das Verrückteste an unseren Quellen.
Ja, die redaktionellen Notizen am Ende des Dokuments.
Wir haben hier das seltene Glück, dass wir einen Zeitstempel der Radikalisierung haben. Die Dokumente haben Änderungsnotizen aus dem Juli 2025.
Und das wirft eine wichtige Frage auf. Man kann in diesen Notizen quasi live mitlesen, wie der Text nachträglich schärfer gestellt wurde. Es ist wie die Track-Changes-Funktion in Word für eine Echokammer.
Ja, genau. Da steht dokumentiert, dass Begriffe wie Politen und kultreligiös erst nachträglich eingeflügt wurden. Der Text wurde also im Nachhinein ganz gezielt mystifiziert. Sogar Präpositionen wurden geändert, um die Sprache dogmatischer zu machen.
Aber die sprachliche Kosmetik ist ja nur der Vorbote. Das wirklich Aufschlussreiche passiert bei den politischen Forderungen. Die Notizen halten explizit fest, dass im Zuge der Überarbeitung, und das ist ein Zitat, neue Stoßrichtungen etabliert wurden.
Und diese Stoßrichtungen waren exakt die Auflösung des Gesundheitsamtes und des Jugendamtes, sowie die Einrichtung der Phoenix, also dieses Versammlungsplatzes.
Das bedeutet, der Frontalangriff auf die konkreten staatlichen Behörden war anfangs vielleicht gar nicht der Kern des Manifests. Er wurde später als konkrete Stoßrichtung in das Programm gehämmert.
Das ist so faszinierend. Und warum sollte dich das interessieren, der du uns gerade zuhörst? Weil genau hier sichtbar wird, wie moderne ideologische Bewegungen eigentlich entstehen. Du kannst hier einen Bauplan für gesellschaftliche Echokammern live mitlesen.
Absolut. Man beginnt vielleicht mit einer intellektuellen Unzufriedenheit. Man liest Kant, fasziniert sich für Beuys und die soziale Plastik.
Man entwirft Luftschlösser.
Genau. Aber Luftschlösser binden keine Anhänger. Irgendwann braucht man konkrete Feindbilder. Und so mutiert das Manifest von einer abstrakten Kunsttheorie hin zu direkten Angriffen auf Kontrollbehörden.
Du fängst mit Philosophie an, streust esoterische Reinheit drüber, fügst existenzielle Bedrohungen hinzu, dem Genozid und landeszwingend bei der Forderung, den Staat ersatzlos niederzubrennen.
Der Autor hat im Grunde sein eigenes Prinzip des Kaizen, der ständigen Verbesserung, auf sein Dokument angewendet. Er hat es stetig verbessert, indem er es unversöhnlicher und konfrontativer gemacht hat.
Die Methodik frisst sich durch den eigenen Text. Wahnsinn. Okay, lass uns noch einmal kurz zusammenfassen, was für eine irre Reise das heute war. Wir sind bei Kants kategorischem Imperativ gestartet und der Frage, wie man die Gesellschaft in eine moralische Ordnung zwingt.
Dann haben wir diese bizarre Methodik entschlüsselt, wie japanische Fabrikeffizienz mit dem antiken Reinheitsgebot der Göttin Hygeia verheiratet wurde.
Genau, um eine endlose Säuberung in Gang zu setzen. Wir waren im utopischen Neuweimar, haben gesehen, warum ein Schneewittchenmuseum die kulturelle DNA neu schreiben soll und warum diese Utopien Ämter und Behörden ersatzlos streichen wollen.
Ein Jugendamt und ein antiker Tempel können eben nicht auf derselben Straße existieren.
Richtig. Und am Ende haben wir in den Editionsnotizen von 2025 gesehen, wie aus Philosophie handfeste Radikalisierung wird. Aber bevor du ausschaltest, möchte ich dir noch einen provokanten Gedanken mit auf den Weg geben. Etwas, das nicht explizit in den Quellen steht, das aber total auf der Hand liegt.
Da bin ich gespannt.
Wenn jede utopische Vision die völlige Zerschlagung der aktuellen Realität voraussetzt, an welchem Punkt wird die geforderte ständige Verbesserung, also dieses Kaizen einer Gesellschaft, zu genau jener zerstörerischen Kraft, von der sie behauptet, uns eigentlich heilen zu wollen? Denk mal darüber nach.